SRF 2 Kultur.
Trotz schönstem Sonnenschein, der Herbst ist da, der Bücherherbst. Jetzt beginnt die kurze Zeit, in der die Verlage ihre Neuigkeiten anpreisen und verkaufen wollen. Bis vor kurzem schickten Verlage zu diesem Zweck ihren Vertreter zum Sortimentsbuchhändler Klinkenputzen. Mit der Einkaufsliste kam er dann zurück. Das Internet verändert diese Tradition radikal, die ganze Buchkette vom Verlag zum Leser. Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter sind auch für Verleger ideale Marketinginstrumente. Wie werden die gehandhabt? Heini Vogler ist der Frage nachgegangen.
Wirb oder stirb, das gilt für jede Firma, die etwas verkaufen will. Das Produkt Buch bildet keine Ausnahme. Fragt sich nur, wie und wo man ein Buch bewirbt. Auf der Homepage, da ist das Verlagsprogramm einsehbar, da kann man Geschichten über Stoffe, Bücher und Autorinnen lesen. Es gibt Veranstaltungshinweise und manches mehr. Die Homepage ist einer Pinnwand vergleichbar, also monologisch. Die Social Media hingegen sind dialogisch. Da kann eine Userin auf Facebook, Twitter, Google Plus oder Lovely Books in Dialog treten mit Autoren, Verlegern, mit Leserinnen und Lesern. Man kann kritisieren, loben, fragen, Leseproben hören, Videos sehen. Hansa ist eine der ersten Adressen für gehobene Belletristik. Man befürchtete in diesem Verlag in puncto Social Media etwas zu verpassen. Deshalb sprang man früh auf den Zug der Internetnetzwerke auf und hat jetzt einen eigenen Social Media Room online. Die Marketingverantwortliche von Hansa ist Sabine Lohmüller. Sie hat mit den neuen Medien folgende interessante Erfahrung gemacht.
Wir haben gelernt, dass es gar nicht so einfach ist. Es ist viel einfacher, die Leute über Social Media zu erreichen, wenn man Unterhaltungsliteratur hat und Krimis. Die haben wir auch. Und da ist es wirklich, da ist eine große Community da. Wenn man literarische Bücher über Social Media Kanäle verbreiten will, ist es ungleich schwieriger. Die Leute sind vielleicht noch nicht da, vielleicht kommen sie auch nie, das weiß man nicht so genau.
Man stochert also, was die Zielpublika betrifft, noch etwas im Nebel herum. Einstweilen findet man bei Hansa YouTube-Filme mit Statements von Verleger Michael Krüger zum Literaturbetrieb und zum Hansa-Programmangebot. Oder der Schweizer Autor Alex Capu gibt Auskunft über seine Bücher. Auf Twitter, einem Kurznachrichtendienst, gibt es Fotos und illustrierte Berichte, beispielsweise über die Verleihung des Deutschen Buchpreises. Diese Angebote sind alle interaktiv. Hansa veranstaltet also ein hauseigenes Literaturradio und Fernsehen. Zwei Personen kümmern sich ausschließlich darum. Der kleine Unionsverlag in Zürich muss kleinere Brötchen backen. Man begnügt sich mit einem einfachen Facebook-Auftritt. Alle Verlagsmitarbeiterinnen müssen mithelfen. Mit Twitter hat man bei Union experimentiert und ist dann wieder davon abgekommen, weil es zu aufwendig sei. Unionsverlagsleiter Lucien Leites lässt eine gewisse Skepsis aufscheinen. Er meint, dass Aufwand und Ertrag oft nicht übereinstimmten beim Marketing mit Social Media.
Es gibt Verlage, die sehr viel Geld ausgeben für ganz große Social-Media-Kampagnen. Wenn man dann aber nachfragt, hat es funktioniert und dann wirklich hart misst, dann ist da oft das große Erstaunen, dass da im Cyberspace auch ganz viel Werbebudget, Geld, wenn man es nicht wirklich gut macht, einfach ins All entschwindet.
Lucien Leites, der Leiter des Unionsverlags in Zürich. Facebook, Twitter, YouTube und Co., die Social-Media-Netzwerke werden heute im Marketing als wirksame Werbeinstrumente eingesetzt. Auch Buchverlage werben zusehends damit. Allerdings hat die Literaturbranche noch keinen sicheren Umgang mit Social Media gefunden. Die Agentur Literaturtest aus Hamburg berät Verlage in Sachen Social Media. Literaturredaktor Heini Vogler wollte von Geschäftsführer Matthias Vogt wissen, wie er denn seine Auftraggeber bedient.
Pressearbeit, mit Buchtrailern, mit allen möglichen anderen Sachen, dann kommt es natürlich darauf an, eine möglichst große Fangemeinde zu gewinnen, aber nicht nur eine möglichst große Fangemeinde zu gewinnen, sondern eben auch die richtigen Leute zu treffen. Im Bereich Social Media steht und fällt eine ganze Menge mit der persönlichen Ansprache. Eine Kommunikation, ist es ein Austausch, ist es ein Gespräch, in das man tritt. Das lebt also auch von den Persönlichkeiten, die diese Social Media Aktivitäten machen.
Ganz konkret, was braucht ein kleines Haus? Ich nehme den kleinen Schweizer Unionsverlag in Zürich. Angenommen, Sie würden jetzt denen Know-how verkaufen. Was brauchen die?
Der Unionsverlag ist vielleicht insofern zum Beispiel gegenüber dem Rowohlt Verlag im Vorteil, weil er seine Leser, seine Nutzer genauer kennt, weil er ein recht konsistentes Verlagsprogramm bietet, wo ich sagen kann, okay, da muss ich an die literarisch Interessierten ran und denen muss ich interessante Inhalte bieten, beispielsweise auch exklusive Dinge, die ich in den sozialen Netzwerken abbilden kann. Das heißt, Grußworte der Autoren, Leserunden, vielleicht das Angebot, mit den Autoren des Hauses direkt ins Gespräch zu gehen und so weiter.
Inwiefern hat das Online-Marketing die klassischen Distributionskanäle schon verdrängt? Ich denke zum Beispiel an den Printbereich, wo man halt als Verlag auch Inserate geschaltet hat. Wie ist das heute?
Worauf Sie sicherlich anspielen, ist, dass Gelder, die früher in die Printwerbung geflossen sind, natürlich heute in den Online-Bereich abwandern. So wie wir allerdings Social Media verstehen, ist das Ganze eine kreative Aufgabe, auch eine redaktionelle Aufgabe. Da ergänzt Social Media alle anderen Kommunikationswege, die ich als Verlag sonst noch beschreiten könnte. Klassische Veranstaltungen, klassische Buchwerbung in den Printmedien etc.
Was muss sich ganz konkret noch verbessern im Umgang von Verlagen mit Social Media? Was müssen die jetzt lernen?
Ich glaube tatsächlich, dass man noch mehr verstehen muss und noch mehr verstehen kann, dass es sich um Kommunikation handelt. Dass es tatsächlich nicht das einfache Aussenden von Werbebotschaften ist, das plakative Herausstellen des neuen, wenn auch schönen Buchcovers, das plakative Herausstellen der Botschaft, hier ist mein neues Buch, lest das, sondern eher Fragen zu stellen, eher ins Gespräch zu kommen, anzubieten und vor allen Dingen gut zuzuhören, was mir die Nutzer zu sagen haben. Das reine Verbreiten von Pressemitteilungen beispielsweise über Social Media wird sicher nicht zu großen Erfolgen führen.
Matthias Vogt, Spezialist für Social Media im Verlagsmarketing, im Gespräch mit Heini Vogler.
Und hier auf SRF 2 Kultur begrüßt Sie David Vogel mit den Kulturnachrichten. Die Schweizer Internetplattform Journal 21 hat sich mit einem Brief an das syrische Generalkonsulat in Genf gewandt. Darin fordert sie die Freilassung ihres Mitarbeiters Armin Wertz. Der Journalist war vor mehr als 100 Tagen, Anfang Mai, von syrischen Sicherheitskräften in der Nähe von Aleppo festgenommen worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Auch die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen setzt sich für den deutschen Journalisten ein, der in Syrien vor allem über die Situation der Flüchtlinge berichten wollte. Derzeit gelten mindestens 7 ausländische Medienschaffende in Syrien als verschollen. Die junge tunesische Aktivistin Amina Sbui hat die Frauenrechtsgruppe Femen verlassen. Die wegen ihres Protests gegen Salafisten vorübergehend inhaftierte 18-Jährige wirft den Feministinnen Islamfeindlichkeit vor. Ihr habe nicht gefallen, dass Aktivistinnen vor der großen Moschee von Paris ein Banner mit einem islamischen Glaubensdogma verbrannt hätten, erklärte sie. Das habe viele Muslime und viele ihrer Verwandten getroffen. Amina Sbui war inhaftiert worden, nachdem sie Mitte Mai in der tunesischen Stadt Kairouan aus Protest gegen eine Salafistenkundgebung das Wort Femen auf eine Friedhofsmauer geschrieben hatte. In Frankreich und Tunesien gab es daraufhin Solidaritätsaktionen von Femen.
Türkische Filmregisseure. Die wenigsten von uns könnten wohl aus dem Stegreif einen Namen nennen und schon gar nicht den einer türkischen Regisseurin. Dabei hat Yejim Ustaoglu schon in den 80er Jahren erste Filme gedreht und 1999 wurde mit ihrer Reise zur Sonne auch ein Film im Westen bekannt. Jetzt ist ein neuer Film der Türkin bei uns im Kino zu sehen. Araf heißt er. Und Sie haben ihn gesehen, Michael Sennhauser. Worum geht's denn da?
Ja, Araf, der Titel, das bedeutet etwa so etwas wie Limbo, Zwischenreich und in dem Fall wahrscheinlich eher Niemandsland, denn es geht um die junge Sara und ihren Jugendfreund Olgun. Die arbeiten an einer Raststätte, das ist so ein Gasthof bei einer Tankstelle an der Straße zwischen Istanbul und Ankara, also ist die Überlandstraße in der Nähe der Stadt Karabük, und das ist nun wirklich Provinz, so wie es aussieht. Und die beiden jungen Leute, die haben da eigentlich keine Aussichten, je wieder wegzukommen. Das ist so eine wirklich Limbo, also ein Zwischenreich. Und Sara lässt sich zwar den Hof machen von Olgun, aber sie verliebt sich dann in einen schweigsamen Fernfahrer. Und diese Geschichte, das verkörpert dann wirklich ihren Traum vom Wegkommen von diesem Ort. Dieser Mann, der sagt nichts, aber er ist sehr aufmerksam der jungen Frau gegenüber.
Im Wesentlichen also eine Liebesgeschichte oder doch eher ein Drama?
Ja, zuerst ist es eine Liebesgeschichte, dann wird es zum Drama, weil es eigentlich so herauskommt, wie man sich das vorstellen würde, wenn eine junge Frau mit minimaler Schulbildung sich verliebt in einen älteren Mann und keine Vorstellung hat davon, in welcher Situation sie sich eigentlich befindet. Und dann wird es zum Melodrama.
Melodrama, das klingt eher ungewohnt, auch der Beiklang von Schnulze dabei?
In dem Zusammenhang schon, denn für uns ist es ein bisschen überraschend. Der Film ist dermaßen realistisch am Anfang, dass dann dieser Wechsel ziemlich hart kommt. Und mich hat das dann an einen Schweizer Film aus den 50er Jahren erinnert, mit Emil Hegetschwiler, die Bäckerei Zürer. Also dort war das ja auch ein Problem, dass der Sohn seine Freundin geschwängert hat und dann seine Radrennlaufbahn nicht weiterführen konnte, sondern arbeiten musste in der Bäckerei. Aber hier sieht man dann schon im Film dieses Kippen von der modernen Welt in eine, die uns eigentlich mittlerweile fremd ist. Also die junge Sara, sie wird tatsächlich ungewollt schwanger und sie kann das niemandem sagen. Ihre Mutter würde das nie verstehen.
Das passt jetzt alles nicht so zur Schilderung des Films, zum eingangs erwähnten Realismus. Wen bedient die Regisseurin denn da? Das türkische Publikum oder gibt's kommerzielle Überlegungen?
Ich kann das nur bedingt beurteilen. Also einerseits macht sich auch für uns tatsächlich diese Schere sichtbar. Also das städtische, moderne Istanbul, das an Europa gleicht, und dann dieses Hinterland, wo die komplett andere Welten zum Spielen kommen. Aber das ist nur das eine. Das andere ist, dass der Film dann tatsächlich in melodramatische Kurven fliegt. Das Fernsehen spielt dann plötzlich eine Rolle, also Dinge, die man bei uns so nicht erwarten würde. Und da könnte man sich schon vorstellen, dass es tatsächlich auf einen türkischen Markt abzielt, der eben außerhalb der urbanen Kinos läuft. Vielleicht hat es aber auch ganz andere Gründe. Jedenfalls ist es verblüffend zu sehen, wie diese Art der Schere zwischen dem modernen Istanbul und dem türkischen Hinterland auf uns komplett fremd wirkt, und zwar auf zwei Arten. Einerseits, weil diese Welt uns fremd ist, aber andererseits auch, weil wir in einem Film diese Mischform nicht erwarten würden.
Araf heißt der Film von Yejim Ustaoglu und er läuft jetzt im Kino. Seit 5 Jahren kämpft Griechenland mit einer Rezession. 2 Hilfsprogramme haben die internationalen Geldgeber bereits geschnürt, ein drittes ist wohl unvermeidbar. Die Hilfsgelder sind das eine, das Sparprogramm das andere. Die massiven Einsparungen der öffentlichen Hand betreffen auch das Gesundheitssystem. Eine Reportage aus Griechenland von Alkione Karamanoulis.
Vormittagsroutine im Pandeleimonas Krankenhaus in Athen. In den überfüllten Wartezimmern hängen Kabel von der Decke, die Möbel sind schäbig und ramponiert. Für den Chirurgen Panayotis Papanikolaou sind diese Äußerlichkeiten das geringste Problem.
Seit Beginn der Krise sind zahlreiche Kollegen gegangen. Entweder weil sie Zeitverträge hatten, die nicht verlängert wurden, oder weil sie aus Sorge, wie sich ihre Arbeitssituation und ihr Lohn weiterentwickeln würden, vorzeitig Pension beantragt haben. Diese Stellen sind unbesetzt geblieben. Und wenn es früher einen Ärztemangel auf dem Land gab, so können jetzt selbst die großen Krankenhäuser in den Städten ihrer Aufgabe nur mehr teilweise nachkommen.
Etwa ein Viertel seiner Belegschaft hat das Pandeleimonas Krankenhaus auf diese Weise seit Beginn der Krise verloren. Die Folgen unter anderem immer längere Wartelisten, von den 11 Operationssälen sind nur 6 in Betrieb und auch die Intensivstation ist unterbesetzt. Vollends dramatisch ist die Situation für diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben. Wenn ihre Arbeitslosenhilfe nach einem Jahr ausläuft, verlieren sie auch ihre Krankenversicherung. Das hat auch der 60-jährige Kyriakos Simeonidis erfahren, dessen Konditorei im Zuge der Wirtschaftskrise bankrott ging.
Irgendwann war unser Geld aufgebraucht. Ich habe aber eine Bypass-Operation und Diabetes und muss regelmäßig zum Arzt. Zum Glück kann ich hierher kommen, denn ohne ärztliche Versorgung und Medikamente stünde mein Leben auf dem Spiel.
Hier, das ist ein von Freiwilligen betriebenes Medizinzentrum in einem Athener Mittelklasse vor Ort. Der Kardiologe Jorgos Vichas hat es 2011 ins Leben gerufen, als er sah, dass Patienten, die er jahrelang betreut hatte, plötzlich unversichert waren und keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen konnten. Heute arbeiten hier 140 ehrenamtliche Ärzte verschiedener Fachrichtungen und 90 weitere Helfer. Die Medikamente sind Spenden von Bürgern. Jorgos Vichas wusste, dass es in Griechenland große Not gibt. Doch auf das, was er in der Freiwilligenpraxis sieht, war er dennoch nicht vorbereitet.
Es kommen Eltern mit Kindern, die keine Impfungen haben. Es kommen Eltern mit unterernährten Kindern. Vor einigen Tagen war ein Paar mit einem Säugling da, der viel zu wenig wog. Wir haben mit ihnen gesprochen. Sie hatten an der Babymilch gespart. Ihr Geschäft mit Brautmoden hat pleite gemacht. Die ganze Familie bis hin zu den Großeltern ist arbeitslos. Und das sind Leute wie wir. Wenn man sie auf der Straße treffen würde, man käme gar nicht auf die Idee.
Jorgos Vichas hat seine Erfahrungen in der Freiwilligenpraxis zeitweilig mit einer Depression bezahlt. Diese Tage war eine Frau da, erzählt der Arzt, im 6. Monat schwanger und sie hatte noch keinen Gynäkologen besucht. Oder der Herzkranke, der dem Arzt während der Untersuchung erzählte, er und seine Familie hätten seit 4 Tagen keine warme Mahlzeit mehr zu sich genommen. Was Jorgos Vichas aber wirklich Angst macht, ist die Vorstellung, was die Krise für die griechische Bevölkerung langfristig bedeutet.
Mit der Kinderärztin reden wir oft über die Langzeitfolgen. Und die werden leider nicht nur physischer Art sein. Das Schlimmste ist, dass eine ganze Generation von Kindern aufwächst, die in ihren ersten Lebensjahren von ihren Eltern kein Lächeln erfahren, keine Freude, kein Spiel. Das wird ihre gesamte Psyche beeinflussen. Die wirklichen Auswirkungen dieser Krise werden wir also sehen, wenn die Kinder, die in diesen Jahren auf die Welt kommen, erwachsen sein werden.
Eine Klangwanderung unternimmt das Ensemble Ton und Tal von Airolo bis Augst. Einmal durch die Schweiz geht's zu Fuß und mit den Instrumenten im Gepäck. Thomas Meyer wandert mit und liefert uns Kostproben. Gestern durchquerte Ton und Tal das Napfgebiet und in Wasen im Emmental kam es zu einer faszinierenden Begegnung. Das Ensemble begleitete nämlich das Training der Hornusser Gesellschaft Wasen-Lugenbach mit seinen Klängen. Zu den kurzen, schwirrenden Abschlaggeräuschen der Hornusser setzte es kurze Töne in die Landschaft. Dazu kam auch noch das Spiel der Musikgesellschaft Wasen, die zunächst aus der Ferne spielte und dann allmählich näher kam. Alles gar nicht so zufällig. Komponiert hatte dieses Aufeinandertreffen Jonas Kocher. Welten, die aufeinandertreffen. Schönes Beispiel für die Experimentierfreude des Ensembles Ton und Tal. Heute geht die Reise weiter nach Langenthal. Wenn Sie das Ensemble begleiten möchten, Ton und Tal wandert von Wasen nach Oberwald. Heute Abend in Langenthal warten dann einheimische Ensembles und Künstler, wo wieder gemeinsam musiziert wird. Eigentlich war der Skandal um die NSA und ihre Sammelwut im Internet fast schon abgeklungen, doch die Festnahme von David Miranda, dem Partner eines Guardian-Enthüllungsjournalisten, die sorgt für neue Debatten im Feuilleton. David Vogel.
Es ist jetzt 11 Wochen her, seit Edward Snowden die Geheimnisse der NSA ausgeplaudert hat. Die erste Aufregung über das Sammeln von Metadaten, über das Aushorchen in Glasfaserkabeln hat sich eigentlich gelegt. Und nun wurde am Londoner Flughafen David Miranda stundenlang festgehalten, die Beamten beschlagnahmten Speicherkarten, Telefone und seinen Computer. Diese Aktion sei der wahre Verrat, schreibt die Wochenzeitung Die Zeit in ihrem heutigen Leitartikel. Es laufe etwas falsch, wenn ein Land den Unterschied zwischen Journalismus und Terrorismus nicht mehr kenne. Auch das habe Edward Snowden also aufgedeckt, nämlich wie schnell die USA oder Großbritannien ihre Grundwerte verraten würden. Zitat: Damit bestätigen sie, was er ihnen von Anfang an vorgeworfen hat, dass sie Bürgerrechte aushöhlen, wenn sie sich angegriffen fühlen.
Auch der Tagesanzeiger greift heute das Thema Überwachung auf.
Und in einem Interview kommt heute Quentin Skinner zu Wort. Der Historiker ist einer der führenden britischen Experten für politische Ideengeschichte. Eigentlich ist der 72-jährige Londoner bereit zum Zugeständnis, dass im Namen der Sicherheit ein gewisses Ausmaß an Überwachung nötig ist, auch wenn es einen Verlust der Freiheit bedeutet. Nur müssen gleichzeitig die Prinzipien der Demokratie geschützt werden. Skinner fordert also Transparenz. Wir, das Volk, müssten erfahren, was und wer überwacht wird, welche Konsequenzen die Überwachung hat und wer zum Überwacher wird. Das könne nicht einfach an zwielichtige Agenturen und Geheimdienste ausgelagert werden. Eine solche Überwachung ohne Zustimmung des Volkes versklave den freien Menschen. Zitat: Das Bewusstsein, dass meine E-Mails gelesen werden, beeinträchtigt die Freiheit meiner Handlungen. Sobald ich weiß, dass ein System Zugang zu meinen Ansichten hat, greift die Selbstzensur.
Thema Zensur, die NSA und der Guardian, das ist auch Thema in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Und in der FAZ kommt Guardian-Chefredaktor Alan Rusbridger zu Wort. Auf die Frage, wie es nach der Razzia der britischen Behörden auf seiner Redaktion denn weitergehe, kommt die simple Antwort: Wir berichten einfach weiter.
Klartext reden. Zwischen Dezember 2010 und September 2011 führte der Schweizer Filmemacher Peter Lichti mit seinen Eltern Gespräche. Sie fanden während der Dreharbeiten zum Film Vaters Garten, die Liebe meiner Eltern statt. Nun sind diese Gespräche in einem Buch nachzulesen. Titel: Klartext. Angelika Schett hat es gelesen.
Warum gehst du alleine Kleider einkaufen und nicht mit Vater zusammen? So lautet die erste Frage im Buch, die Peter Lichti an seine 84-jährige Mutter richtet. Schon bei der Kleiderkauffrage wird klar, was sich in vielen anderen Zusammenhängen auch offenbart. Hedi und ihr Mann Max haben wenig gemeinsam. Ja, Tomatenspaghetti essen beide gern. Und zusammen machen sie nun als pensioniertes Paar den Haushalt. Für Hedi ist das schon viel Gemeinsames. Der Vater, Max heißt er, putze übrigens besser als sie. Er hält auf Sauberkeit. Er ist eben ein Kontrolleur, wie die Mutter sagt. Sie hat ihn fest gern, den Vater. Er, sie auch. Es gab schwere Zeiten für die beiden. Mal wohnortsbedingt, mal war das Geld knapp, mal nagten die Sorgen um die Kinder. Die Mutter war Hausfrau. Ihre Schwester Trudi durfte Ärztin werden, da sie immer super gut in der Schule war. Die Mutter war ein bisschen weniger gut und so kam sie nicht ins Gymnasium, sondern musste ins Geschäft, in die kaufmännische Abteilung. Dabei interessierte sie sich für die Kunst. Als ordentliche Tochter fügte sie sich, als Ehefrau weitgehend auch. Rebellion war und ist ihr fremd. Lichti spricht einzeln mit den Eltern. Mutter und Vater sind aufgefordert über ihre Beziehung zueinander, die Erziehung der Kinder, ihre politischen Anschauungen, über die Beziehung zwischen Mann und Frau allgemein, ihren Umgang mit Geld und ihrer Religiosität zu sprechen, über ihre Herkunftsfamilien, über ihre Wünsche und Träume. Manch Abgründiges, Erschreckendes, Naives, Kluges, Rührendes und auch Tapferes kommt zur Sprache. Komplett verwundert reagiert die Mutter auf die Frage, was ihr denn Spaß mache. Spaß? Das ist einfach keine Kategorie. In jungen Jahren, in den 68ern, galt Lichti den Eltern als Rebell. Das Verhältnis zwischen dem Vater und dem damals 16-jährigen Sohn verdüsterte sich massiv. Wir erfahren, dass der Sohn 20 Jahre mit den Eltern keinen Kontakt hatte. Die Mutter merkt an, dass sie damals nicht zusammen sprechen konnten. Der Sohn habe sie immer an einem Wort aufgehängt. Da hätte sie gescheiter nichts mehr gesagt. Ja, das sind keine guten Gespräche, sicher, sagt der Sohn heute. Darauf die Mutter. Die Hms spielen in den Gesprächen eine Rolle. Es gibt resignierte, leicht säuerliche, freundliche, fragende und auf den Zahn fühlende Hms. Hms auch vom Sohn, wenn der Vater vom Aktivdienst erzählt, als sie Flüchtlinge über die Grenze zurückschickten, weil das Befehl war. Die Gespräche Lichtis mit seinen Eltern ziehen einen beim Lesen tief hinein. In die Schweiz, einer nunmehr alten Generation. In die Traurigkeiten des Lebens, die die Eltern ergeben annehmen. In viel Arbeit, Entsagung und Enttäuschung, auch Sehnsüchte. Und in eine 62-jährige Ehe. Die Mutter schöpft ihre Kraft aus ihrem Bibelkreis, der Vater aus seinem Garten. Selbstverwirklichung ist für beide geradezu ein Fremdwort. Und doch antwortet die Mutter auf die Frage, was wichtig sei am Ende des Lebens. Wichtig sei ihr, kein Niemand gewesen zu sein. Im Abspann zum Buch stellt der Autor die Frage, ist es das, was Robert Walser meinte, als er schrieb, wie oft unterschätzt man doch die stillen, unauffälligen Naturen. Und doch sind sie es, die die Menschheit zusammenhalten.
Peter Lichti, Klartext, erscheint im Wexer Verlag. Morgen Abend, 19 Uhr, ist die Buchvernissage im Bücherladen Appenzell in Appenzell.
100 Sekunden Wissen.
Ein Sommer wie gemalt. Das freut auch die Kulturwelt, denn das gnädige Wetter ist genau richtig für all die Festivals. Ob unter freiem Himmel oder an speziellen Orten, immer lockt irgendwo eine Reihe mit Konzerten oder Theaterveranstaltungen. Festival. Was heißt das eigentlich? Raphael Zehnder.
Festival klingt nach Fest und die Assoziation ist auch wortgeschichtlich richtig. Die lateinische Wurzel festus, feierlich, festlich, fest, wurde noch im Altfranzösischen im 12. Jahrhundert zum Adjektiv festival. Das Wort bedeutete zu einem Fest gehörend, festlich, feierlich. Je nach Art des Festivals trifft das den Kern der Sache noch heute. Vielleicht nicht, wenn Menschen durch Schlamm waten müssen und tonnenweise Abfall und sogar Zelte zurücklassen. Das ist nicht besonders festlich. Vom Frankreich des 12. Jahrhunderts wanderte das Festival nach England, wo die Oberschicht Französisch sprach. Im Mittelenglischen des 13. Jahrhunderts ist das Wort bezeugt, in der Bedeutung feierlich, fröhlich, festlich. Im Deutschen bezeichnet es seit dem 20. Jahrhundert dann eine meist wiederkehrende, größere Veranstaltung in Kultur und Sport, also mehrtägige Festspiele. Der französische Erstbeleg für diese Bedeutung ist fürs Jahr 1830 verzeichnet. Das Wort Festival ist ein äußerst erfolgreiches Fremdwort. Es hat sich in sehr vielen Sprachen eingenistet, vom Norwegischen bis zum Slowenischen, vom Schwedischen bis zum Serbokroatischen. Und so erfolgreich wie das Wort ist der Festivalgedanke selbst. Denn die mehrtägigen Festspiele sprengen den Rahmen der gewöhnlichen Einzelveranstaltungen. Sie finden meist an besonderen Orten statt und die Gruppierung als Festival suggeriert die inhaltliche oder ästhetische Zusammengehörigkeit, etwa bei einem Heavy-Metal-Festival oder beim Berlioz-Festival. Festivals sind aber auch eine Veranstaltungsform, die sich ideal vermarkten lässt, wegen ihrer geballten Superstar-Power. Für die einzelne Künstlerin, den einzelnen Künstler, bleibt dabei in der PR zwar wenig Raum, doch die Künstler ziehen viel mehr Publikum an als bei einem Einzelkonzert. Und für die Superstars bedeuten Festivals weniger technischen Aufwand, höhere Gagen, ein Fest für die Kasse.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.